Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Michael Gwisdek war Plakatmaler und Dekorateur und Vertreter für Kochendwasserautomaten. Dann aber wurde er Theaterschauspieler und dann fand er schließlich seine eigentliche Bestimmung am Filmset.
Ich habe ein Angebot bekommen, ein Vierteljahr in Algerien in der Wüste Sahara zu drehen auf einem weißen Pferd. Bin ich ein Vierteljahr durch die Sahara geritten und wurde dafür sehr gut bezahlt. Das fand ich also ganz toll, als auf der Bühne mit einem Papppferd übertrieben irgendwie Kunst zu machen, weil das war Realität da.
Und Michael Gwisdek ritt nicht nur auf einem weißen Pferd durch die Sahara, er spielte danach noch in unzähligen weiteren Film- und Fernsehproduktionen die verschiedensten Rollen. Jetzt ist der Schauspieler gestorben, wir erinnern gleich an ihn. Außerdem geht es um die Frage, wie unsere Museen sicherer werden können. Und wir hören rein ins Europäische Archiv der Stimmen, eine Audiodatenbank, die Geschichten von Europäerinnen und Europäern speichert. Aber zuerst Michael Gwisdek, geboren 1942 in Berlin. Er wollte schon früh Schauspieler werden und mit ein paar Umwegen hat das dann auch geklappt. In der DDR bekam er seine ersten Theaterrollen, schaffte es an die Volksbühne und später ins Ensemble des Deutschen Theaters. Nach der Wende kehrte Gwisdek der Bühne den Rücken und drehte Filme. Viele Filme. Er arbeitete mit Regisseuren wie Andreas Dresen, Oskar Röhler und Leander Hausmann, war in Filmen wie Goodbye Lenin, Herr Lehmann und der Bader-Meinhof-Komplex zu sehen. Michael Gwisdek konnte ernste Rollen spielen, ein besonderes Talent hatte er aber für Komödien. Und das wusste wohl auch der Regisseur Robert Thalheim, als er Michael Gwisdek für eine Rolle in seiner Komödie Kundschafter des Friedens ausgewählt hat. Wir haben Robert Thalheim kurz vor der Sendung in einer Drehpause erreicht und ich habe ihn gefragt, was den Schauspieler Michael Gwisdek für ihn ausgemacht hat. War das vor allem dieses Talent für skurrile Charaktere?
Naja, das glaube ich wirklich. Er war wirklich ein brillanter Komödiant. Also da hat einfach sein großes Talent gelegen und dafür hat auch sein Herz geschlagen. Also seine Währung waren immer die Lacher. Ja, also er hat wirklich auch bei unseren Dreharbeiten waren ihm die Lacher im Team dann wichtiger als irgendwann das Kinoereignis oder so. Und dafür hat er halt gelebt. Und da ist er auch wirklich einer der größten, die es, glaube ich, im deutschen Kino gibt. Ja, die eben dieses fantastische Talent für Slapstick verbinden mit so viel Herz und Tragik, da gibt es einfach niemanden wie ihn. Und das war schon ganz lange mein Traum, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass er bei Kundschafter dann mitgemacht hat.
In diesem Film spielte Michael Gwisdek einen ehemaligen DDR-Auslandsagenten, der vom BND angeworben wird. Also es geht um deutsch-deutsche Geschichte, könnte man sagen, wie ja in vielen Filmen, in denen Gwisdek mitgespielt hat. War die jüngere deutsche Vergangenheit, war das etwas, das ihn auch persönlich beschäftigt hat? Wissen Sie das?
Ja, absolut. Ich meine, er war ja ein stolzer Ostler sozusagen, ist wirklich, war ja auch schon in der DDR eine Kino-Legende sozusagen und hat das ganz toll verkörpert eigentlich, schon wie in Goodbye Lenin, diese Figur des ehemaligen Ostlehrers, der irgendwie natürlich wahnsinnig witzig, der seine Tragik im Alkohol ertränkt, ja, dass er irgendwie nie über diese Wende hinweggekommen ist. Und dabei aber so beides zeigt irgendwie diese Tragik, aber auch den Schalk da drin. Und das war mir ja in dem Film auch so wichtig, dass diese alten Ostagenten sagen, wir haben doch damals auch was erreicht und wir waren doch einfach gut und wir waren auch mal besser als der Westen, jedenfalls als Agenten zumindest, ja. Und wie die Alten dann James Bond-mäßig nochmal um Anerkennung ringen, das ist, glaube ich, was ihn auch fasziniert hat oder was ihn auch in so vielen Rollen ausgemacht hat, dass er auf der einen Seite den Schmerz oder diese Tragik, die auch da drin liegt, dass eine Biografie vielleicht anders verlaufen ist, als man sich das mal gewünscht hat, verkörpert hat, aber das trotzdem mit Humor genommen hat, ja, oder mit Humor verkauft hat und nicht lamoyant oder so. Das war seine große Stärke und das hat ihn selber, glaube ich, auch beschäftigt, ja. Er ist ja toll angekommen im Westen.
Er hat selbst auch als Regisseur gearbeitet, stand aber wohl doch lieber vor der Kamera als hinter der Kamera. Hat er Ihnen mal erzählt, was ihm die Schauspielerei bedeutet hat? Was hat sie für ihn ausgemacht?
Ja, Ja, alles, glaube ich. Also er hat es geliebt, auf der Bühne zu stehen. Und das war ja bei uns eben, wie gesagt, diese Lacher von uns, das war eben dann oft wichtiger als der Film. Und ich glaube auch als Regisseur hat er das einfach, diese Rolle so geliebt. Und er hat auch mit mir immer wieder darüber geredet, über neue Pläne und so, mit dieser Leidenschaft und diesem Witz und so. Aber wirklich geliebt hat er einfach, vor dem Publikum zu stehen. Und das war für ihn, glaube ich, dann immer das Wichtigste. Auch wenn er mir gerne erklärt hat, natürlich, wie man es eigentlich inszenieren müsste oder eigentlich machen müsste. Ja, das hat ihm natürlich auch Spaß gemacht.
Gibt es noch eine besondere Erinnerung an Michael Gwisdek, die Sie zum Schluss gerne mit uns teilen möchten?
Ach, legendär ist ja wirklich seine Freundschaft oder Feindschaft mit Henry Hütchen. Also daran erinnere ich mich einfach gerne zurück. Da bin ich so froh, dass ich die beiden so zusammen erleben durfte, dann gerade an so einem Tag heute.
Henry Hübchen hat auch in ihrem Film mitgespielt, das müssen wir dazu vielleicht noch sagen.
Genau, und die sind ja schon seit den 70ern, haben die zusammen im Theater gespielt und sich immer wieder begegnet und sind ja so die zwei großen Namen des ostdeutschen Kinos und haben sich also epische Schlachten auch geliefert während unseres Drehs, wo man mit einer großen Ernsthaftigkeit darüber diskutieren könnte, wie man durch eine Tür geht. Und was lustiger ist und wer das lustiger kann von den beiden. Und das miterlebt zu haben, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und da habe ich ganz viel gelernt darüber, mit welcher Ernsthaftigkeit und Leidenschaft man ganz komische Dinge betrachten kann oder auch erreicht. Ja? Und wenn es nur ist, lustig durch eine Tür zu gehen.
Vielen Dank an den Regisseur Robert Thalheim. Er erinnerte an den Schauspieler Michael Gwisdek, der mit 78 Jahren gestorben ist. Die Mona Lisa im Hochsicherheitsbunker. Unsichtbar für die kunstinteressierte Öffentlichkeit, dafür aber gut geschützt vor Diebstahl. Unvorstellbar. Dass wichtige Kunstwerke für immer im Tresor verschwinden, das kann wohl niemand ernsthaft wollen. Aber etwas besser schützen, als das derzeit in vielen Museen hierzulande getan wird, sollte man sie vielleicht schon. Zu diesem Schluss kommen mittlerweile viele Experten, spätestens seit dem Überfall auf das Grüne Gewölbe in Dresden. Dort hatten Unbekannte vergangenes Jahr wertvolle Juwelen gestohlen. Wie genau Museen ihre Kunstgegenstände besser sichern können, darüber berieten jetzt Museumsleute und Sicherheitsexperten auf einer digitalen Tagung des Deutschen Museumsbunds. Christiane Habermals.
Wer Spaß an Räuberpistolen und an spektakulären Kunstraubgeschichten hat, der kam heute bei der Tagung des Museumsbundes zur Sicherheit in Museen auf seine Kosten. Nicht nur die anwesenden Museumsleute, auch das Landeskriminalamt und Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatten genügend Beispiele aus der jüngeren Zeit parat, bei denen sich Täter scheinbar spielerisch Zugang zu Museen verschaffen konnten. Sei es der Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum, der Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden oder die Einbruchserie in Naturkundemuseen, bei denen gezielt die Hörner von Nashörnern gestohlen wurden, die sich auf dem asiatischen Markt für Aphrodisiaka gut zu Geld machen lassen. Nicht nur das Vorgehen, auch die Objekte der Begierde ändern sich. Grütters stellte daher bei ihrem Grußwort unmissverständlich klar:
Ganz offensichtlich also gilt der Diebstahl von Kulturgütern nicht nur als einträglich, sondern leider auch als relativ einfach. Das muss sich ändern.
Auch wenn viele Museen in den letzten Jahren viel in ihre Sicherheit investiert haben, so Grütters, seien sie doch nur unzureichend für die sich verändernde Gefahrenlage gewappnet. Immer professioneller gehen die Kunsträuber vor, zum Teil in organisierten Banden mit generalstabsmäßig geplanten Einbrüchen. Und oft geht es nur um den reinen Materialwert der Kunstwerke, deren Zerstörung in Kauf genommen wird.
Es ist schon einfach ein Schock, wenn man diese Bilder auch der rohen Gewalt sieht und wo man natürlich auch dann weiß, es geht eben um anderes. Es geht eben nicht um die Werte der Kultur und die Schönheit. Und das, was über Jahrhunderte bewahrt worden ist, wird in einem Mal dann damit zerstört. Und das ist schon eine schreckliche Erfahrung, traumatisch.
Erzählte Marion Ackermann, Generalsekretärin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, die auch das Grüne Gewölbe beherbergt. Und nicht nur die großen, gerade auch kleine Museen sind gefährdet, die von ihren Trägern, den Kommunen, oft finanziell schlecht ausgestattet werden. Was aber kann man konkret tun, um die Sicherheitslage in Museen zu verbessern? Die Antwort lautet, Geld darf nicht nur in die sichtbaren Bereiche wie Ausstellungen und Forschung fließen, sondern auch in gute Sicherheitskonzepte, in moderne elektronische Überwachungsanlagen. Am Ende ist es ein technologisches Wettrüsten mit den Verbrechern. Durchaus beruhigend klang da die Zusicherung von Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Waffen werden in deutschen Museen nicht getragen und das ist auch richtig so. Denn ich finde, geschossen sollte in den Museen nicht werden, da muss es schon andere Möglichkeiten geben. Das sollte der Exekutive vorbehalten bleiben.
Geht es nach Carsten Pfohl vom Berliner Landeskriminalamt, dann ist vor allem eines wichtig, den Tätern so viele Hindernisse in den Weg legen, dass die Polizei rechtzeitig vor Ort ist. Denn hier geht es zum Teil um Sekunden.
Ja, Gefährdungsanalyse, also das Objekt wirklich von der Gefährdung her analysieren. Erhebliche Außenhautsicherung, das heißt gar nicht erst reinkommen ins Objekt, den Weg zur Beute so lang wie möglich machen, den Zeitfaktor erhöhen, also eine Tür darf nicht einfach innerhalb von einer Minute öffnbar sein, eigenes Sicherheitspersonal. Keine Fremdkräfte nehmen.
Denn sowohl in Berlin als auch in Dresden stellte sich heraus, dass die Täter einen Helfer von innen hatten, ohne den die Einbrüche nicht möglich gewesen wären. Viele Museen haben neben eigenen Leuten auch externe Wachfirmen beauftragt. Ein mögliches Sicherheitsproblem? Einig waren sich die Museumsexperten in dieser Frage nicht. Immerhin, rein statistisch verzeichnet die Polizei einen steigenden Anteil von gescheiterten Einbrüchen. Ein Zeichen dafür, dass die Investitionen vieler Museen in mehr Sicherheit offenbar doch gefruchtet haben. Und zu guter Letzt, auch darüber wurde heute gesprochen, die Verantwortung der Medien, die mit Sensationsberichterstattung und oft kaum verhohlener Sympathie für die Täter Kunstraub salonfähig machten.
Das ist leider so. Kunstdiebstahl ist kinotauglich und seit George Clooney oder Sean Connery in Museen eingebrochen sind auf der Leinwand, hat man immer das Gefühl, das sei irgendwie doch vielleicht nicht ganz so ein schlimmes Verbrechen.
Kritisiert Museumsbundpräsident Eckhard Köhne und konstatiert, die Sicherheit der Kunstschätze in den Museen sei eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Wie können unsere Museen sicherer werden? Darüber diskutierten Fachleute auf einer digitalen Tagung des Deutschen Museumsbundes. Christiane Habermals berichtete. Die Länder der Europäischen Union haben heute ein gemeinsames Parlament, einen gemeinsamen Gerichtshof, einen gemeinsamen Außenbeauftragten und viele weitere gemeinsame Institutionen. Was die EU bislang aber nicht hat, ist ein gemeinsames Gedächtnis. Erinnerungspolitik, das ist nach wie vor eine sehr nationale Angelegenheit. Jedes Land entscheidet selbst, an was und wie erinnert werden soll. Junge Europäer und Europäerinnen wollen diese Lücke jetzt schließen. Sie haben den Verein Arbeit an Europa gegründet und derzeit arbeiten sie an einem europäischen Archiv der Stimmen. In ganz Europa haben sie Menschen interviewt, die vor 1945 geboren wurden. Darunter sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Historiker, Politikerinnen, Künstler und, und. In den Interviews erzählen diese Menschen ihre Lebensgeschichten und die Gespräche werden jetzt nach und nach im Netz veröffentlicht. Einer der Initiatoren dieses Projekts ist der Journalist und Historiker Simon Strauß, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Warum braucht Europa so ein kollektives Gedächtnis, habe ich ihn gefragt. Warum brauchen wir dieses Archiv der Stimmen?
Ich glaube, dass Europa in vieler Hinsicht ein Ort ist, der sich nach Verbindungen sehnt und dass diese Verbindungen heute sehr vorschnell immer nur im ökonomischen oder im politischen, im tagespolitischen gesucht werden. Aber im Grunde ist ja die Aufgabe, wenn man so will, der europäische Gedanke, der immer wieder nach neuen Möglichkeiten der Begründung für Verbindungen dieses Kontinents zu suchen. Eine Aufgabe, die ja herausfordernd ist, wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Sprachen, Lebenswelten, Einstellungen es gibt. Und da glaube ich, dass eben das gemeinsame Besinnen auf so etwas wie ein kollektives Gedächtnis, also die historischen Erfahrungen, die ja in den absoluten Ausnahmefällen wirklich rein national sind, sondern immer in irgendeiner Weise eine Verbindung in andere Länder haben, dass die helfen könnte dabei, diesen europäischen Gedanken in die Zukunft zu tragen und zu bewahren.
Wir werden gleich darüber sprechen, wie genau dieses Archiv aussehen wird. Aber ich will Sie vorher noch fragen, ob es einen konkreten Anlass gab, um dieses Archiv zu gründen. Also gab es einen konkreten politischen Auslöser womöglich, der Sie auf die Idee zu diesem Archiv gebracht hat?
Also das Archiv ist das zentrale Hauptprojekt eines Vereins. Und dieser Verein heißt Arbeit in Europa, wie Sie schon gesagt haben. Und der hat sich in der Tat gegründet aufgrund eines politischen Ereignisses, nämlich der Brexit-Abstimmung. Das war der auslösende Impuls bei einigen von uns, Gründerfiguren, wo ja unter anderem auch die Schriftstellerin Lyriker Nora Bosson dazu zählt, dass wir gesagt haben, wie reagieren wir jetzt als sogenannte Intellektuelle darauf? Immer nur mit sozusagen politischer Engagement oder versuchen wir mal einen Umweg zu gehen und auf ein so einschneidendes politisches Ereignis zu reagieren, indem wir einen etwas längeren Atem holen und versuchen, etwas zustande zu bringen, was auch über die nächsten Jahre hinweg Gültigkeit bekommt. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke des Archivs, auch etwas zu schaffen, was nicht am Tag nur alleine Gültigkeit hat, sondern vielleicht eben in 100 Jahren, 200 Jahren eine ganz andere Bedeutung haben wird, als wir sie heute jetzt schon einschätzen können.
Die Brexit-Abstimmung als Auslöser haben Sie angesprochen. Wir sehen aber ja auch, abgesehen jetzt vom Brexit, in der Tagespolitik immer wieder, dass sich die EU nach wie vor schwer tut, mit einer politischen Stimme zu sprechen und nach außen geschlossen aufzutreten. Glauben Sie, dass ein gemeinsames Erinnern helfen könnte, auch im Hier und Jetzt zu mehr Einigkeit zu finden?
Absolut. Und ich glaube, dass die Tagespolitik, die Brüsseler Politik einen schweren Fehler macht, wenn sie das Kulturelle so vollständig verkleinert und mehr oder weniger so auf die hinteren Ränge verbannt. Kultur ist ja eines der zentralen Agitationspunkte für das Bewusstsein von Menschen. Und um Menschen geht es ja am Ende dann doch immer noch, auch in so einem Konstrukt wie der Europäischen Union. Es geht darum, dass man die Menschen dafür begeistert und ihnen eben klar macht, dass Europäische Union, wenn man so will, die institutionelle Vertretung eines großen Glaubens ist, nämlich der Glaube an die Gemeinsamkeit auf diesem Kontinent. Und diese Gemeinsamkeit rührt eben daher, dass man eine Geschichte teilt. Eine schreckliche, eine blutige, eine furchtbare Geschichte, aber eben auch eine Geschichte, die aus dem Schrecken hinkommt zu einer neuen Verständigung. Also eigentlich nach wie vor das größte Wunder, das uns also in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Ja. Und das wollen wir mit diesem Archiv, wenn man so will, unterstreichen, indem wir ohne zu kommentieren die Stimmen dieser Generation, die aus dem sozusagen blutigen Anfang herausgekommen ist und sich überwunden hat und die nationalen Schranken durchbrochen hat, dass wir die zu Wort kommen lassen.
Dann sprechen wir noch mal ein bisschen genauer über diese Stimmen, die Sie da ausgewählt haben. Sie waren ja in allen möglichen europäischen Ländern unterwegs. Wie haben Sie die Gesprächspartnerin ausgewählt? Gab es da bestimmte Kriterien?
Also die jungen Interviewerinnen und Interviewer haben wir in der Tat zum Teil auf unseren Reisen kennengelernt. Dieses Team, als wir das gebildet haben, haben wir dann eingeladen nach Hamburg, haben einen dreitägigen Workshop gemacht und haben dort gemeinsam einen Fragenkatalog erarbeitet. Und mit diesem Fragenkatalog sind wir dann alle ausgeschwärmt in die Heimatländer. Und dann haben wir uns eben in einem etwas schwierigeren Prozess darauf geeinigt, wen wir interviewen, damit ein bisschen wenigstens eine Gerechtigkeit auch der Geschlechter hergestellt wird und auch der Hintergründe und Herkünfte. Wir wollten eben, so gut es geht, ein vielfältiges Abbild dessen liefern, was das intellektuelle Europa ausmacht.
Und Sie machen ja nicht an den Außengrenzen der EU Halt, sondern haben auch Menschen aus Serbien oder aus Georgien zum Beispiel interviewt. Warum diese Entscheidung?
Absolut, weil wir glauben, dass die Europäische Union nicht das ist, was uns in erster Linie interessiert. Wir machen keine PR für die EU, sondern wir wollen uns wirklich mit dem Europagedanken beschäftigen. Ja? Und Europa ist eine Idee, wenn man da Russland zum Beispiel ausklammern würde, wäre man ja verrückt. Die europäische Herkunft, wenn man so will, die europäischen Sehnsüchte, die sind ja viel, viel weiter als das, was heute die Europäische Union als institutionelles Gefüge umfasst. Und da es uns eben um Literatur, um Kunst, um Geschichte geht, kennen wir keine Grenzen in der Hinsicht.
Dann hören wir jetzt vielleicht auch endlich mal rein in eines der Interviews, und zwar in das Gespräch mit dem Serben Jovan Divjak, der im Bosnienkrieg nicht auf der Seite der Serben gekämpft hat, sondern sich auf die Seite der Bosnier gestellt hat und damals geholfen hat, die Stadt Sarajevo gegen die Serben zu verteidigen. Und das sagt er im Interview.
Das ist meine größte persönliche Genugtuung, dass ich den Zivilisten und Soldaten beistand, als die Situation am schwierigsten war. Über das Radio. Sie kamen nachts, ein Angriff auf Dobrinja, Was machen wir? Schrien sie. Ich schickte ihnen einen Funkspruch. Tut, was ihr in den Filmen aus Rom gesehen habt. Kocht Wasser, kocht Öl und gießt es über diejenigen, die euch angreifen. Ich kommunizierte mit den Bürgern über das Radio.
Die Stimme des Serben Jovan Divjak, eine von vielen Stimmen, die im Europäischen Archiv der Stimmen gespeichert werden sollen. Warum haben Sie ihn ausgewählt? Warum sind seine Erinnerungen wichtig für uns und für kommende Generationen?
Das ist eine der ambivalenteren Figuren auf jeden Fall in unserem Archiv. Und ich würde trotzdem sagen, dass sie eine der auch entscheidenden ist, weil in dieser Figur sich die ganzen Widersprüche, die Verheerung, Versehrung des Nationaldenkens eben auch widerspiegeln. Ich war ein Serbe, der im Bosnienkrieg auf Seiten Sarajevos sozusagen kämpft. Von Serbien wird ihm ja Kriegsverbrechertum vorgeworfen. Wir haben hin und her überlegt, ob wir ihn zulassen in unser Archiv, aber wir haben eben dann am Ende auf den jungen Interviewer Haris Kuzmic, der 1992 geboren wurde, in Sarajevo gehört und uns eben erklären lassen, warum diese Figur so wichtig ist, gerade für das Bewusstsein, warum sich in dieser Figur, die wie gesagt eine Ambivalenz hat und trotzdem in vieler Hinsicht eben das Europa unserer Zeit repräsentiert, also diesen Balkankrieg, den wir so häufig vergessen, ja, wenn wir an Europa und die Verheerung denken. Ich habe gerade auch den Zweiten Weltkrieg immer als erstes gesagt, aber dieser Balkankrieg war ein Krieg, der nah an uns noch dran ist, nicht? Und wir scheinen ihn meistens irgendwie noch auszuklammern, ein so furchtbares Wiederaufflammen des nationalen Triumphs, wenn man so will, dass man eben so eine Figur, die sich dort gerade entgegen dem Nationalen entscheidet und in vieler Hinsicht eben eine Neugründung Europas auch vertritt. In dem Gespräch spricht er ja auch viel über sein soziales Engagement nach dem Krieg und wie er eben versucht hat, Wunden zu heilen. Das ist hochgradig spannend.
Nun sind Erinnerungen ja per se subjektiv und oft widersprechen sie sich natürlich auch. Also wir hatten jetzt den Bosnienkrieg gerade als Beispiel. Ein Serbe wird sich in der Regel vermutlich anders an diesen Krieg erinnern als eine Bosnierin. Vor diesem Hintergrund, glauben Sie wirklich, dass es so etwas geben kann wie eine gemeinsame europäische Gedenkkultur?
Das Wort gemeinsam heißt nicht gleich. Ich würde sagen, die Gemeinsamkeit Europas ist immer die Akzeptanz der Unterschiede. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube, dass eine der zentralen Kriterien Europas überhaupt ist, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nicht nur zu akzeptieren, sondern zu feiern. Das nicht als ein Negatives, sondern als etwas absolut Positives zu empfinden. Und natürlich wird es niemals eine gleichgeschaltete, totalitäre Erinnerung geben. Im Gegenteil, es wird immer die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Blickwinkel geben, auf die auf unsere gemeinsame Geschichte geschaut wird. Aber das ist genau das, was uns ja reich und auch stark macht und was uns auch als jüngere Europäerinnen und Europäer, glaube ich, ein Vorbild sein muss. Diese alte Generation, die es geschafft hat, wie gesagt, diese Unterschiedlichkeit, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen auszuhalten und zu feiern, das sollten wir heute, sollten wir uns wieder zum Vorbild nehmen.
Das sagt der Historiker und Journalist Simon Strauß, einer der Initiatoren des Europäischen Archivs der Stimmen, eine Audiodatenbank, die Geschichten und Erinnerungen von Europäern und Europäerinnen sammelt. Hören können Sie all diese Geschichten übrigens auf der Website des Vereins Arbeit an Europa. Und Jörg Biesler ist hier bei mir im Studio. In den Kulturnachrichten, das hat er mir schon verraten, geht's heute um Geld.
Ja, im Bund wurde beraten über den Etat des nächsten Jahres und das Ergebnis ist, für die Kultur gibt der Bund mehr Geld aus. Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts soll der Etat im nächsten Jahr um rund 6,6% auf 1,94 Milliarden Euro steigen. Mit dem zusätzlichen Geld, so heißt es, sollen Vorhaben gefördert werden, die sowohl das Demokratieverständnis als auch das historische Urteilsvermögen der Gesellschaft stärken. Geld gibt es demnach für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte in Bonn, insgesamt 6,2 Millionen Euro. Außerdem werden die Mittel für das Programm Authentische Orte der Demokratiegeschichte auf 3 Millionen Euro versechsfacht. Auch für die Filmförderung gibt es mehr Geld, 30 Millionen Euro zukünftig, doppelt so viel wie bisher. Und 26 Millionen Euro werden für die Kulturförderung in den deutschen Braunkohleregionen bereitgestellt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt für den Unterhalt ihrer Liegenschaften und eine moderne Infrastruktur 14,5 Millionen Euro extra. Da muss das Land Berlin aber noch zustimmen, die müssen einen Teil davon auch bezahlen. Und das Parlament muss auch noch zustimmen, das hat die Pläne noch nicht gebilligt. Geld gibt auch der Deutschlandfunk für Kultur aus. Zusammen mit der Stadt Braunschweig stiftet er den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. In diesem Jahr geht er an Christine Wunicke für ihren Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Und das ist eine Art historischer Wissenschaftssatire. Deutschlandfunk-Literaturchef und Jurymitglied Hubert Winkels über Christine Wunicke und Die Dame mit der bemalten Hand.
Dass alle immer alles verfehlen in diesem Roman und in anderen Romanen. Alles Misskommunikation ist, alles ein Stürzen und Fallen ins Bodenlose, weil keine Verständigung zwischen den Kulturen und Sprachen möglich ist. Das ist im Grunde sozusagen das Milieu, in dem sie schreibt, und daraus schlägt sie dann im Einzelnen unglaublich witzige, aber auch erkenntnisreiche Funken.
Hubert Winkels über Christine Wunicke, an die der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht.
Jörg Biesler, danke. Und das war's von uns. Ich bin Anne Seidel, sagt Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend.